Die Calcio Berlin Hall of Fame mit Nico Heimer, Niklas Levinson und Christoph Kröger.
Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Calcio Berlin Hall of Fame, dem Format, in dem wir jede Folge einem Spieler widmen und drei wichtige Fragen beantworten. Wer war der Spieler? Wie war der Spieler? Und wo rangiert er auf unserer ewigen Rangliste des Fußballs? Oder kurz gesagt, kommt er in die Calcio Berlin Hall of Fame. Michael Owen ist bis heute einzigartig. Lamine Yamal, Wayne Rooney, Sahide. Einige der erfolgreichsten Teenager aller Zeiten. Und trotzdem war keiner auch nur in der Nähe von Prime Owen. Ein Oxymoron, oder? Prime und Teenager? Nicht für Michael Owen. Zweimal Prem-Torschützenkönig, Ballon d'Or-Sieger, UEFA-Cup-Sieger. Was für 99% der Fußballer eine unglaubliche Karriere wäre, erlebte Michael Owen, bevor er 22 Jahre alt war. Dann der Bruch. 20 Jahre später liefert er selbst wohl das beste Zitat, um seine Karriere zu beschreiben. Und das tat er, als er gar nicht über sich selbst sprach. Es ist einfacher, etwas zu verderben, als etwas zu erschaffen, nicht wahr? Wenn du mich bittest, dieses Haus zu bauen, könnte ich es nicht. Aber gib mir ein paar Wochen und ich könnte es niederreißen. Michael Owen hatte das Fundament gelegt, um eine der besten Karrieren aller Zeiten zu haben. Doch leider ist es eben wirklich leichter zu zerstören. Erst den Muskel, dann die Karriere, dann den Legendenstatus. Oder?
Michael Owen ist, glaube ich, ein Name, der auf der Liste von deutschen Fußballfans, wenn du sie fragst, so nach ikonischen Fußballern, wenn überhaupt, sehr, sehr spät fällt. Also jemand, der, glaube ich, auch dadurch, dass er eben einen Karriereverlauf hatte, wie du ihn gerade schon an- und umrissen hast, so ein bisschen unterm Radar schwebt. Das galt, glaube ich, auch lange für mich persönlich. Und das ist somit einer der schönsten Nebeneffekte an diesem Format hier, dass in der Auseinandersetzung mit dem Spieler ich so unerwartet Sympathien und Zuneigung für Fußballer entwickle, die mir vorher relativ egal gewesen sind, ehrlicherweise.
Gerade bei ihm ist mir das ganz genau so passiert. Also ich finde das eine super gute Einordnung, weil ich fand auch, das hat mir nochmal selbst Insights gegeben und einen Blick auf Michael Owen, den ich vorher nicht hatte.
Ja, von Sympathien kann ich jetzt nicht unbedingt sprechen. Da finde ich dann einige Entscheidungen, die da auch im Laufe der Karriere getroffen wurden, über die wir gleich auch noch sprechen, einfach zu dumm, zu unglücklich gefällt, sagen wir mal.
Mhm. Man muss halt fragen, inwiefern das seine Entscheidungen waren. Er hat ja selber gesagt, dass er einen Berater hatte, der auch nur einen sehr kleinen Kreis an Spielern betreut hat, unter anderem auch David Beckham zum Beispiel. Und dass er meinte, der hat im Prinzip für mich diese Entscheidung getroffen. Und ich habe teilweise zum Beispiel gar nicht mitbekommen, dass der Vertragsverhandlungen geführt hat. Der kam dann zu mir und meinte, ich habe bei Liverpool einen neuen Vertrag für dich ausgehandelt, fahr mal vorbei, unterschreib den mal. Und war selber gar nicht so sehr involviert.
Aber weil er auch nicht involviert sein wollte.
Er wollte nicht. Was auch interessant ist, denn das ist ja sehr, sehr früh in seiner Karriere passiert. Wir haben es gerade schon gesagt, als Teenager, als 17-Jähriger. Und er wollte keinen Berater, hat das auch seinem Manager so gesagt. Und er hat seinem Trainer so gesagt. Und er hat gesagt, du brauchst einen, die Dinge werden ab jetzt verdammt schnell gehen für dich. Und er hatte recht, denn Michael Owen ist natürlich als Teenager, hat er das gemacht, was Micah Richards für sich selbst behauptet, he burst on the scene. Also das ist tatsächlich passiert.
Im Fall von Owen trifft es wirklich zu. Und es ist eine Spielerkarriere, die also sich für die meisten Außenstehenden, aber halt spannenderweise vor allem für sich selbst sehr, sehr früh angebahnt hat. Ne? Also das finde ich ist so faszinierend an ihm, dass er schon so, er sagt es selber, im Alter von 8 Jahren für sich wusste, ich werde Profi. Mhm. Nicht so, ich habe den Traum, Profi zu werden, sondern einfach so eine Gewissheit, ich werde das werden. Muss auch sagen, der hat ab dem Alter von 7, 8 Jahren also regelmäßig angefangen, teilweise in Jahrgängen zu spielen, die 3 Jahre älter waren als er. Also sind wir als 7, 8-Jähriger mit 10, 11-Jährigen rumgelaufen auf dem Platz. Und das hat sich tatsächlich auch bei ihm sehr, sehr früh angebahnt über sein Level. Aber trotzdem, also ist das Faszinierendste, finde ich, fast an seiner Person, dieser anscheinend von Kindesbeinen an ganz früh existierende, unerschütterliche Glaube in seine eigenen Fähigkeiten.
Den Traum, aber auch Fußballprofi zu werden, den hat er ja so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, weil auch er ist Sohn eines Fußballprofis, jetzt nicht mega erfolgreich gewesen, aber ein paar Spiele in der obersten englischen Liga gemacht für Everton, der Vater und auch hier wieder der jüngste von mehreren Kindern.
Ich glaube, 3 Stück.
3 ältere Geschwister.
Also 2 Brüder, er ist der dritte. Mhm. Ja, also 3 Geschwister insgesamt. Und Everton ist ja auch ein spannendes Stichwort, weil, also er ist aufgewachsen irgendwo so im Zentralland Englands, so in der Nähe der walisischen Grenze. Hat selber gesagt, das ist so eine Region gewesen, da war so gleich verteilt, wenn du in die Pubs gegangen bist, United, City, Everton, Liverpool. Und er hat eben dadurch, dass sein Vater für Everton gespielt hat, war das so sein erster Verein. Er hat selber gesagt, so wenn ich 8, 9 Jahre alt war und Everton verloren hat, dann habe ich auch mal geweint. Das war so der erste Verein, von dem er Fan war. Aber ist dann eben auch über seine eigene Laufbahn irgendwann zu einer Art Liverpool-Fan geworden oder anders gesagt, wenn man ihn nach dem Herzensverein fragen würde, dann ist es ganz klar mittlerweile der LFC.
Ja, und das passiert vor allem, weil er eben mit 12 Jahren in England kannst du noch einen Vorvertrag, einen Jugendvertrag unterschreiben. Und da liegen ihm Angebote von allen großen englischen Vereinen schon zu diesem Zeitpunkt vor. Also die Karriere, die er sich selbst ausmalt mit 8, die wird mit 12, nimmt die schon leicht Formen an. Denn die Angebote kommen unter anderem von Manchester United, Chelsea, Arsenal und eben Liverpool, wo der Youth Development Officer Steve Highway ihn unterschreibt. Vertrag nimmt, auch ein guter Name, und der sagt später, dass er bei Michael Owen mit 15, als Michael Owen 15 war, wusste, der wird Profi, und Michael Owens Reaktion darauf war Enttäuschung.
Genau, weil dieser Mann ist gefragt worden, bei allen Spielern, die er betreut hat, die hat kommen sehen durch die Jugendjahrgänge, da waren ja große Namen dabei, Steve McManaman, Stevie G unter anderem auch, bei wem er sich am frühesten sicher war, dass er es schaffen wird zum Profi, und es war Michael Owen eben mit 15. Aber Michael Owen hat halt selber gesagt, okay, ich war mir halt mit 14 schon sicher, dass ich schaffe, oder vorher eigentlich schon, und war davon fast ein bisschen enttäuscht. Und das Spannende daran ist, man könnte das ja als eine unfassbare Arroganz auslegen, dass jemand so über sich denkt, aber in der Art und Weise, wie er das kommuniziert, kam das für mich überhaupt nicht so rüber, sondern einfach nur eine tatsächlich in dem Fall zutreffende Selbsteinschätzung. Also das muss man einfach sagen, wie es ist, weil er war ja einfach in jeglicher Hinsicht in den Jugendjahrgängen, in denen er sich bewegt hat, der beste Spieler. Ja.
Und trotzdem, heute nennt man das Manifestieren, und das ist irgendwie cool. Und so ein bisschen ist es dasselbe, ne? Also Owen war sich auch wegen seiner sportlichen Leistung eben schon sehr, sehr früh sicher, dass er schaffen wird. Wie gesagt, er selbst sagt sogar das erste Mal, also das früheste, was er nennt, ist mit 8 war er sich sicher.
Also es ist natürlich noch eine andere Zeit gewesen, Ende der 90er, beziehungsweise Mitte, Ende der 90er, wo jetzt vielleicht die Weltspitze noch nicht ganz so extrem kompetitiv war, wie es vielleicht heute ist, aber es war trotzdem ja ein Haifischbecken. Und wenn du da nicht dieses Mindset hast von ich will Profi werden und ich werde Profi, dann wirst du es auch damals schon extrem schwer gehabt haben.
Würdet ihr sagen, dass man bei Michael Owen eine bestimmte Prägung oder Schule sieht? Weil ich habe darüber lange nachgedacht und meine Antwort ist eigentlich nicht.
Also das Einzige, was ich so ein bisschen jetzt auch, als ich mir nochmal Spielszenen angeschaut habe, so Highlights angeschaut habe, was ich finde, er ist halt schon sehr auf Effizienz auch ausgelegt. Und das finde ich, da sieht man schon den englischen Fußball eben. Da geht es nicht darum, der technisch beste Spieler zu sein, jetzt irgendwie im Fokus aufs 1-gegen-1, sondern da geht es auch wirklich darum, mit dem Ball schnellstmöglich zum bestmöglichen Ergebnis zu kommen.
Hätte auch gesagt, diese Gradlinigkeit ist da, wenn eine Sache, die auch heraussticht, die ich auch als typisch englisch bezeichnen würde. Es ist ja auch so ein bisschen die Kick-and-Rush-Era des Fußballs.
Da war er natürlich
und perfekt. Eine seiner Spezialitäten, ja auch im Profibereich in den ersten Jahren, wo er noch seinen Speed vor allem hatte, war ja dieses perfekte Timing im Laufen hinter die Kette. Michael Owen frei durch. Das ist ja so der Standard gewesen, über den er auch oftmals zum Torerfolg gekommen ist. Und das würde ich schon sagen, haben wir schon gesehen, dass er irgendwie eine Expertise hatte in dem, was vor allem das englische Spiel auch ausgezeichnet hat.
Und würdet ihr sagen, es gab weitere Einflüsse in seiner Karriere? Wir haben jetzt gerade schon Kollege Highway definitiv als einen Mentoren genannt. Aber ich finde, wenn man so die Karriere von Michael Owen liest, wir benutzen gerne den Begriff der Unvermeidbaren, und es liest sich wie ein Unvermeidbarer von der Sekunde an, wo er bei Liverpool reingeht. Es liest sich wie nur eine Frage der Zeit, bis der durchbricht.
Also ich glaube, sein Vater hat auch eine gewisse Rolle gespielt dadurch, dass er eben selber vorgelebt hat, Profi zu sein, wenn auch natürlich nur auf einem deutlich geringeren Level, als das dann sein Sohn später gemacht hat. Aber es war ganz spannend, der hat auch im Podcast erzählt, dass sein Vater nie seinen Status als Fußballer genutzt hat, um zum Beispiel beim Verein anzurufen und nach Tickets zu fragen. Und der deswegen auch relativ wenig bei Fußballspielen gewesen sei, weil sein Vater einfach vom Charakter kein Typ gewesen sei, der irgendwie um Gefallen gebeten hat oder sich so Vorteile über Kontakte oder sowas geholt hat.
Und auch nicht die Kohle dafür hatte, das muss man auch dazu sagen, weil nur weil du Profifußballer warst damals, heißt das nicht, dass du sehr, sehr viel Geld zur Verfügung hattest.
Genau, die hatten dann keine Tickets oder kein Geld oftmals, um die Tickets zu bezahlen, aber er wollte eben auch nicht den Weg gehen, seine Kontakte vielleicht zu nutzen, um da ranzukommen. Und ich finde, da steckt halt so auch so eine Message drin von, also du verdienst dir das, was du kriegst, verdienst du dir selber. Ja. Und das passiert nicht über Handouts und über Kontakte. Und darin steckt auch, finde ich, so ein Ethos, der ja auch so sich in Michael Owens Spiel so ein bisschen wiedergespiegelt hat, weil das ist ja im Endeffekt so eine Definition von, okay, du verlässt dich auf niemand anderen außer dich selbst und regelst es für dich selber. Und ich finde so dieses Heft in die Hand nehmen, das hat Michael Owen eigentlich von frühen Kindesbeinen an eigentlich selbst ausgezeichnet.
Und trotzdem werden wir, darüber reden wir nachher noch, findet er sich in der Situation wieder, wo eben sein Schicksal oder zumindest sein Wohlbefinden dann nicht mehr in seiner Hand liegt. Und er mehrfach sagt, dass es ja irgendwann 60.000 Leute gab, die ihm das Herz brechen konnten. Aber da reden wir dann gleich noch drüber. Ja, spannend glaube ich auch noch, dass seit seiner Karriere bei Liverpool er schon früh eben auch mit späteren Granden im Jugendbereich unterwegs war und wir ja generell in dieser Altersklasse schon irgendwo von einer goldenen Generation auch Englands sprechen, wo er auch schon in den Junioren-Nationalmannschaften immer wieder auf große Namen trifft. Und das ist mit Sicherheit bei Michael Owen schon eine Sache, die ihn geprägt hat, dass er eben mit Spielern zusammengespielt hat im Juniorenbereich, die später selbst Weltklasse-Spieler werden würden. Und er war klassenbesser als alle anderen.
Also du hast ja auch gerade gesagt, es ist eine Frage der Zeit oder es war eine Frage der Zeit, bis er durchbricht. Der hat ja gar keine Zeit gebraucht. Der hat sein Debüt gefeiert und wurde in der gleichen Saison mit 17 Stammspieler bei Liverpool, ja, zu der Zeit nicht der allerbeste englische Verein, aber trotzdem ja ein Premier League Verein mit Ambitionen. Und Karl-Heinz Riedler hat damals gesagt, ey, du hast ihn gesehen mit 17, hast nicht geglaubt, dass er 17 ist. Und wir haben schon über seine Schnelligkeit, über seinen Antritt gesprochen. Der Abschluss war Weltklasse, aber, und das unterschätzt man bei ihm, finde ich immer, da werden wir später bestimmt auch nochmal ein, zwei Worte drüber verlieren, aber dieses Spielverständnis, die Antizipation, die Instinkte, die er mitgebracht hat, was natürlich auch einfach, ja, das wurde auch schon geschliffen, ne? Wenn du so viel im Jugendbereich schon auch gegen Stärkere gespielt hast, er relativ klein ist, muss man auch dazu sagen, mit 1,72, 1,73 für einen Stürmer sehr klein, dann musst du Wege finden, um halt in diese Abschlussposition zu kommen, wenn du dich nicht unbedingt körperlich durchsetzen kannst.
What about when you come up against him? What then? Take a look, his speed, his ferocity, his training. I see the power of belief. Ehrlicherweise hat das Butler Alfred als warnende Worte an Batman über Bane gesagt, aber hätte das jemand am Vorabend des WM-Achtelfinals 98 zwischen Argentinien und England zu Roberto Ayala als warnende Worte über Michael Owen gesagt, wäre es nicht weniger passend gewesen. Michael Owen, 18 Jahre alt, war als Stürmer Nummer 3 zum Turnier in Frankreich gereist. In der Hackordnung vor ihm Alan Shearer und Teddy Sheringham, englischer Fußballadel. Doch der Teenager nutzt in der Gruppenphase seine 18 Minuten als Joker gegen Rumänien und trifft für die Free Lions, für die sonst wenig zusammenläuft. Endstand 2:1 Rumänien. Owen rein, Sheringham raus, im letzten Gruppenspiel gegen Kolumbien, aber auch im Achtelfinale gegen Argentinien. Nach 3 Minuten hat Michael Owen seine erste Begegnung mit Roberto Ayala, der ihn bei erster Gelegenheit fair, aber maximal hart abgrätscht. Owen holt 5 Minuten später gegen Ayala den Elfmeter zum 1:1 raus, trifft 6 Minuten später zum 2:1. Beckham findet ihn mit einem Chipball, den Owen mit dem rechten Außenriss an seinem Gegenspieler vorbeilegt. Für einen Moment sieht es so aus, als sei der Engländer frei durch. Doch dann schwenkt die Kamera nach links und fängt Argentiniens letzten Mann ein, Roberto Ayala. Owen täuscht links an und geht rechts vorbei in einem Tempo, das fast zu schnell für das menschliche Auge ist, aber definitiv zu schnell für Roberto Ayala. Abschluss mit rechts, Einschlag im Winkel links, the power of belief, Michael Owen.
Spot on. Es ist genau dieses Spiel, es ist genau dieses Tor von ihm, das für mich Michael Owen zusammenfasst wie nichts anderes. Er ist 19 Jahre alt und er läuft Ayala, einem hoch angesehenen Verteidiger, der eine große Karriere am Ende haben sollte, einfach davon.
Er ist sogar noch 18.
Er ist sogar noch 18.
Wird dann im Dezember 19, ja.
Das ist unglaublich.
Und das macht er ja zwar mit Speed natürlich, und da ist es auch jetzt nicht das größte Geheimnis, dass er sehr viel schneller ist als die meisten Verteidiger zu der Zeit, aber er macht das mit einer, also mit dieser Zielstrebigkeit, die wir gerade angesprochen haben, aber auf einem unglaublich hohen Niveau, diese Ballmitnahme, dann diese leichte Körpertäuschung, das war kein großartiger 1-gegen-1-Spieler, aber er hatte so kleine Bewegungen in seinem Spiel, wo er einfach ja Verteidiger auf die falsche Fährte gelockt hat, leichter Schritt nach links, geht dann aber mit seiner Dynamik vorbei. Und es gab mehrere Verteidiger, die da im Nachhinein drüber gesagt haben, ey, diesen jungen Michael Owen zu verteidigen, war nahezu unmöglich. Rio Ferdinand hat sich mehrfach da in Podcasts zugeäußert.
Ja, und das Spannende ist ja, dass, also erstmal finde ich, hast du recht, und ich finde wirklich, wenn man sich das Tor anschaut, das ist fast zu schnell für das menschliche Auge, weil es ist wirklich eindeutig so ein Schritt mit dem linken Fuß dabei, der dafür da ist, den Verteidiger auf die falsche Fährte zu locken, aber der ist so schnell, dass du es fast nicht greifen kannst, weil es gab ja über die Geschichte hinweg immer sehr schnelle Spieler, aber teilweise ja auch Spieler mit einer großen Schrittübersetzung, weil sie vielleicht auch große Spieler waren. Und bei ihm sind es halt eben diese unendlich vielen ganz kleinen Schritte, die ihn so unberechenbar gemacht haben. Und das Spannende ist ja, ist ja mit 18 passiert und den Ballon d'Or gewinnt er, kriegt er verliehen, glaube ich, ein paar Tage nach seinem 22. Geburtstag. Und er hat selber gesagt, zum Zeitpunkt, als er den Ballon d'Or bekommen hat, mit 22, war er schon nicht mehr auf seinem Peak, hatte er schon 20% verloren. Er sagt selber über sich, das da, dieser 18-Jährige, das ist die beste Version, die ich in meiner Karriere jemals gewesen bin.
Er sagt sogar mindestens 20%, ne? Also ja, das ist sogar noch mit offen. Und er gewinnt das ja für seine Saison, als er 21 ist. Und er sagt eben genau das, was ich selbst, mit 21 war ich nicht mehr derselbe. Denn, du hast es gesagt, er war schwer zu verteidigen, er hat null Tage gebraucht, um im Profifußball anzukommen. Er gibt sein Debüt, er setzt sich in der zweiten Saison durch, ist sofort Stammspieler bei Liverpool in der Saison 97-98. Er trifft in 36 Premier League-Spielen als 17-Jähriger 18 Mal und bereitet 12 Tore vor. Das ist eine unaufhaltsame Naturgewalt im Teenageralter. Und ein Jahr später macht er dasselbe nochmal.
Es ist grundsätzlich, glaube ich, also wir werden jetzt gleich noch die einzelnen Schritte so nach und nach durchgehen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt über den Beginn dieser Karriere sprechen, eine Sache, die viele, glaube ich, vergessen haben. Sowohl hier in Deutschland, du hast es eingangs gesagt, in Deutschland Michael Owen jetzt nicht der allergrößte Name so in der Nachbetrachtung, in England deutlich größer. Aber auch da, glaube ich, vergessen viele, wie viele Jahre, also man denkt immer so, Michael Owen, super kurzer Peak, ein Ballon d'Or gewonnen und das war's. Der hat jahrelang doppelt oder zweistellig getroffen in der Premier League als ganz junger Spieler, aber mehrere Jahre in Folge immer und immer wieder. Das finde ich halt, das vergisst man schnell. Das waren, wie viele Jahre waren das am Ende? Ich weiß nicht.
Der hat 8 Profijahre gespielt, in denen er am Stück zweistellig getroffen hat, inklusive der einen Saison bei Real Madrid.
Die auch nicht optimal verlief.
Wenn man dann noch weiß, dass es teilweise Saisons sind, in denen er unter 2000 Minuten gespielt hat, weil er einfach schon viel mit Verletzungen laboriert hat, immer wieder Pausen hatte. Also der hat ja nicht mal die vollen Spielzeiten von solchen Saisons ausschöpfen können und trotzdem halt auch massive Zahlen aufgelegt. Das war ja auch bei Real Madrid das Beeindruckende letztendlich. Der hatte das Äquivalent von 20 vollen Spielen gemacht und trotzdem 13 Tore erzielt. Also kam oft als Joker rein hinter Stürmern wie R9, Raúl, Morientes war auch da und hat trotzdem eben die Zeit, die er bekommen hat, nutzen können, um Eindruck zu hinterlassen.
Die Verletzung, die am Ende seine Karriere so nachhaltig beeinflusst, die passiert, als er 19 Jahre alt ist, im April gegen Leeds. Er wird dann nicht operiert, früher wurden diese Verletzungen konservativ behandelt und wird in der Preseason viel zu früh wieder eingesetzt. Und ab diesem Zeitpunkt ist er nicht mehr Prime Michael Owen. Das ist die Altersklasse, von der wir reden. Wahrscheinlich, bevor er überhaupt 20 geworden ist, ist er nicht mehr der Spieler, der er war. Er selbst sagt zu 21, die Verletzung ist aber zu diesem Zeitpunkt. Und das ist ehrlich gesagt natürlich, wenn man darüber nachdenkt, einigermaßen unglaublich.
Ich finde es schön, dass du sagst, konservativ behandelt. Man könnte auch sagen, schlecht ist gar nicht.
Wie Magga damals, Quark drauf gerieben und Mutter angerufen.
Also ich glaube, das ist eher die Wahrheit. Und das ist natürlich eine Sache, die seine Karriere auch halt dann in der Nachbetrachtung sehr beeinflusst hat. Weil sowohl er als auch so die allgemeine Wahrnehmung von ihm sind ja so sehr dadurch getrübt, dass wir diesen unwiderstehlichen jungen Stürmer erlebt haben. Und dann noch viele Jahre danach diesen ganz guten Instinktabschlussspieler, der jetzt aber nicht mehr herausragend war, der immer wieder gefehlt hat. Das bleibt so hängen, weil das einfach halt über mehrere Jahre der Fall war und so früh auch schon angefangen hat. Aber ich finde nicht, dass das seiner Karriere gerecht wird.
Tut's auch nicht, denn er hat diese Verletzung, aber er ist danach eben trotzdem noch sehr, sehr stark, dominant in Phasen. Sie gewinnt 2001 den UEFA Cup, wo er bis heute sagt, einer der größten Momente seiner Karriere mit Markus Babbel, Didi Hamann, Christian Ziege.
Das Mini-Triple.
Genau, und das, was ihn, was die Karriere halt so Stück für Stück ihm das Leben schwerer macht, ist, dass diese Verletzung immer und immer und immer wieder aufbricht.
Und auch andere. Ja. Also auch andere. Kurz vielleicht, Mini-Triple meinst du nicht die drei deutschen Spieler, die Nico gerade aufgezählt hat?
Die sind gar nicht so klein.
Nee, ich meine in der Saison den UEFA Cup, dann den englischen Pokal und den
EFL Cup.
Und übrigens, Markus Babbel, Tor im Finale des UEFA Cups, ne? Der hat, glaube ich, 1-0 gemacht per Kopf.
Und Tore im Finale ist ja auch eine Sache, die wir bei Michael Owen ansprechen müssen. Einfach, dass er in wichtigen Momenten auch getroffen hat. Also, sowohl für England als auch für Liverpool. Unter anderem dann in diesem FA Cup Finale 2 Tore gegen Arsenal gemacht.
In der 83. und der 88. drehte das Spiel zum 2-1. Und vor allem das Das erste Tor, was er dort macht, ist in meinen Augen sehr interessant, weil das ist so im Strafraumgewühl, ist er derjenige, der am schnellsten am Ball ist und so im Fallen den mit dem rechten Fuß links ins Eck setzt. Und es ist quasi baugleich von der Art und Weise zum Tor, das er gegen Rumänien in der Gruppenphase 98 gemacht hat. Das ist auch quasi der zweite Ball. Und er ist auch wieder im Fallen zur Stelle, rechter Fuß macht den rein. Das ist so dieses Instinktthema, was du angesprochen hast, was er ja auch selber gesagt hat. Weil das finde ich so schön, der spricht maximal ehrlich. Da ist nichts kaschiert, das ist einfach komplett gerade raus, so wie er es empfindet. Er hat ja gesagt, es hat ihm ja hinten raus sogar das Spielen gar nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Weil er gesagt hat, ich bin so dessen beraubt worden, dein ganzer Körper, dein Instinkt also, sagt dir sofort, sprint, geh durch. Aber er wusste einfach, ich kann nicht mehr und musste irgendwann sein Spiel dementsprechend umstellen. Und das hast du auch in diesen Toren gesehen, dass er halt neben dieser unfassbaren Geschwindigkeit trotzdem eben auch so die Instinkte und Impulse von einem absoluten Topstürmer hatte.
Das ist das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen kann. Das Allerallerschlimmste. Ich kenne das nur im Mini-Kleinen, also keine Ahnung, wie die jetzt Mitte 30 sind, also zum Beispiel ich früher irgendwie so mit Anfang 20 hatte eine superschnelle Lernkurve bei, keine Ahnung, Videospielen oder generell, alles relativ schnell gelernt und du merkst halt jetzt schon, so manche Dinge gehen nicht mehr so schnell oder du machst, hast eine Sache, die du irgendwie früher richtig gut konntest als Jugendlicher, die jetzt nicht mehr so geht, aber jetzt rechnet das mal hoch auf einen Profifußballer, der Zeit seines Lebens dahin, darauf hintrainiert hat, Profi zu werden, Weltklasse zu werden, Weltklasse war. Und dann macht der Körper einfach nicht mehr mit. Das auch mental zu verarbeiten und psychisch zu akzeptieren, das stelle ich mir so, so schwer vor.
Und er gewinnt dann 2001 nach dem Mini-Triple den Ballon d'Or. Er sagt selbst, in England ist der Ballon d'Or nicht so wahrgenommen worden, das war nicht so wichtig. Er selbst realisierte erst, wie big das ist, als er bei Real Madrid unterschreibt. Und sagt aber auch selbst genau das, was wir gerne sagen, es ist nicht immer der beste Spieler, der den Ballon d'Or gewinnt, sondern eben der, der den größten mannschaftlichen Erfolg hatte und dazu eine gute Story. Aber was man eben sagen muss, ist, dieser Typ, der nicht unverdient zum besten Spieler der Welt gewählt werden kann, ist nicht mal mehr die beste Version seiner selbst. Und für ihn geht es dann nach 3 Jahren Liverpool Richtung Madrid.
Das tut es und ich möchte gerade dieses Thema Big Game Player einfangen, weil ich finde wirklich, dass es jemand ist, der auch einfach in seiner Karriere, weil die Titelsammlung, die am Ende steht, ist ja wirklich enttäuschend. Also klar, der hat den UEFA Cup ein paar nationale Pokale gewonnen und dann eben eine englische Meisterschaft, die man in den größtmöglichen Anführungszeichen setzen muss, weil er einfach halt ferner Liefen im Kader von United gewesen ist. 2010, 11 müsste es gewesen sein. Wo man sagen muss, er war da in den großen Spielen, aber ist so ein bisschen hängen gelassen worden von den Umständen, von der Mannschaft. Also gerade im Nationaltrikot. Ne? Das ist, ich habe eben dieses Argentinien-Spiel quasi schon angerissen. In diesem Spiel holt den Elfer raus zum 1:1, er zieht das 2:1. Das ist das Spiel, in dem David Beckham gegen Simeone sich zur roten Karte provozieren lässt. Da fliegen die raus.
Legendär.
EM 2004, da hat er im Viertelfinale gegen Portugal nach 3 Minuten das 1:0 erzielt. Das Tor haben wir uns auch gemeinsam eben angeschaut. Das ist der lange Abschlag, der dann vom Portugiesenspieler verlängert wird und er macht so aus der Drehung so dieses mit dem rechten Außenriss das Tor da. Immer wieder große Momente gehabt. WM 2002 gegen Brasilien im Viertelfinale, wo Ronaldinho diesen Freistoß macht. Das Tor für England macht Michael Owen. Also ganz viele große Momente, wo man sagen muss, du warst offensichtlich da, du hast deinen Teil beigetragen, aber die Mannschaft hat halt eben nicht den Erfolg gehabt, der halt nötig gewesen wäre für noch mehr.
Wobei er gerade im Kontext England mehrfach sagt, dass die Schuld eher bei den Managern lag, bei den Trainern. Er sieht nicht seine Mannschaft, er sagt, wir waren eine der begabtesten Generationen, die England jemals hatte. Und man hat uns quasi nicht unlocked. Die haben uns nicht,
das stimmt,
die haben es nicht. Also wenn man sich überlegt, man kann sich nochmal angucken, was das für Kader waren, die in diesem Zeitraum hatten. Das ist schon brutal, was die Engländer da aufgeboten haben. Wir müssen aber Michael Owens Karriere ein bisschen gerecht werden. Und deshalb müssen wir darüber reden, dass er für 25 Millionen Euro im Sommer 2005 zu Real Madrid geht. Er selbst sagt in der Retrospektive, und das hat mich dazu veranlasst, ihn den klügsten dummen Menschen zu nennen, den wir hier in diesem Kontext jetzt behandelt haben. Denn er selbst sagt, als er zu Real Madrid geht, ist sein Gedanke, dass es wäre wie, und das ist ein blöder Vergleich, aber er benutzt das, kurz sich mit der Affäre zu treffen und dann zur Ehefrau zurückzugehen. Sein Plan schon beim Wechsel nach Madrid ist, ich will wieder zurück zu Liverpool kommen.
Genau, und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch dann die Kombination aus, dass es so eine Chance ist, die man sich nicht entgehen lassen kann. Er hat selber auch mitbegründet es damit. Es kam ja dann zu Liverpool Rafa Benitez als Trainer und dass er von dem nicht das Gefühl vermittelt bekommen hat, dass er wahnsinnig auf ihn setzen würde. Und es war für ihn zu dem Zeitpunkt auch eher vielleicht eine ja, sportlich nicht ganz so tolle Saison, die er vorher hatte.
Nicht nur für ihn individuell, sondern Liverpool. Die haben mehrfach die Champions League also verpasst oder sind früh rausgeflogen. Der wollte halt mal auch um Titel mitspielen. Und gerade in England zu einer Zeit, wo irgendwie Arsenal aufkam, United mit Sir Alex Ferguson da war, war es halt sehr schwer, Titel zu gewinnen. Und die willst du dann natürlich auch irgendwann
holen. Und er hätte sich, glaube ich, gewünscht, dass sich Benitez mit ihm hinsetzt und sagt, du bist hier bei uns Stürmer Nummer 1, ich setze auf dich, du bist ein integraler Bestandteil dieser Mannschaft. Dieses Gefühl hat er nicht bekommen und dementsprechend hat diesen Schritt zu Real Madrid gemacht und das ja auch, obwohl zum Beispiel sein guter Freund Jamie Carragher meinte, hier R9, Raúl Morientes, wie willst du das spielen? Aber das hat er auch mit Rio Ferdinand im Podcast besprochen. Eine der Sachen, die ihn genervt hat, ist, wenn Leute ihn in Bezug auf Real Madrid angesprochen und gesagt haben, warst du nicht beeindruckt, als du da in die Kabine gekommen bist, wegen der ganzen Spiele, die da sind, wo er meinte, hallo, Ballon d'Or. Also auch dieses Selbstverständnis zu sagen, ich bin gut genug, um hier zu spielen.
Es gibt ja auch ein Zitat von ihm, wo er sagt, das erste Mal, dass ich dachte, ich bin der beste Spieler der Welt, da war ich 14 Jahre alt.
Und sein damaliger Trainer bei Liverpool hat ja sogar öffentlich gesagt, ja, Real kann sich vielleicht Ronaldo leisten, aber nicht Michael Owen, vielleicht den linken Fuß von Michael Owen. Also das war halt schon zu dem Zeitpunkt einer der besten Stürmer, wenn, ja gut, es gab viele gute, aber das war einer der besten Stürmer der Welt zu dem Zeitpunkt.
Ich hatte da gerade einen kleinen Zahlendreher drin, denn er geht 2004 von Liverpool zu Real Madrid, so denn bitter. Sonst würde natürlich die andere Geschichte nicht sich so entfalten können, wie sie das tut, denn wir alle wissen, was bei Liverpool in der Saison 2004/2005 passiert.
Die gewinnen die Champions League in seiner Abwesenheit und der hat das mal beschrieben, glaube ich, als maximal gemischte Gefühle dabei zuzuschauen, wie er teils mit seinen besten Freunden aus dem Fußball diese Trophäe hochhalten.
The worst bag of mixed feelings I've ever had.
Und das finde ich eine sehr gute Beschreibung davon, weil er trotzdem natürlich dachte, okay, ich bin da nicht dabei und bin hier jetzt in Madrid nicht gefangen, aber muss dabei zugucken, wie meine Mannschaft das gewinnt. Und zum Thema eben, was ich meinte, mit bei Real reinspazieren, mit einem Ballon d'Or, nach dem Motto, ich kann ja spielen. Das hat zum Beispiel nicht bedeutet, dass er da irgendwie arrogant war oder sowas, weil er auch gesagt hat, bei meinem allerersten Training dort habe ich mich so sehr konzentriert, wie fast noch nie im Fußballspielen, weil ich unbedingt wollte, dass diese anderen Topspieler Vertrauen zu mir haben und wissen, wenn sie mir den Ball geben, dann wissen sie, damit kann ich was anfangen. So, das heißt, er hat natürlich trotzdem Respekt vor der Aufgabe gehabt. Aber dieses in sich ruhen, in der Gewissheit, gut genug zu sein, das finde ich wirklich total beeindruckend, weil vor allem jetzt so unser eins so die Generation chronisches Imposter-Syndrom ist, auf jemanden zu treffen, der einfach das 0,0 hatte, finde ich sehr, sehr geil.
Als er zurück nach England kommt, erstes Training, oh, that's easy, war sein Kommentar. Er kommt aus dem Realtraining, wo er sagt, du musst jedes Training zerfleischen, die sich bei United auch, wo er dann später anheuert. Und bei Newcastle war es dann easy im Verhältnis.
Noch ein Satz zu diesem Jahr bei Real Madrid. Das hat man so als absoluten Flop irgendwie abgespeichert.
Das war ja nicht so schlecht. Yeah.
Er war ja nicht mal der Nummer 1 Goalgetter. Er hat nicht jedes Spiel von Anfang an gemacht. Er war ganz oft Joker. Der hat 13 Mal in der Liga getroffen.
Also mehr als Raúl, glaube ich, in der
Saison. Teenager Michael Owen hat einen Maßstab gesetzt, an dem der 20- bis 30-jährige Michael Owen sich leider nicht mehr messen lassen konnte. Und wenn dieser Maßstab aber nicht da gewesen wäre, wäre Michael Owen weiterhin ein sehr, sehr guter Spieler gewesen.
Und natürlich hängt...
Ist er ein sehr guter Spieler gewesen, genau, mit besserer Wahrnehmung.
Ich glaube, in der Wahrnehmung zählt natürlich auch darauf ein, oder mit dazu ein, dass er halt nach einem Jahr quasi geflüchtet ist wieder. Dass das Ganze so als verkorkstes Jahr abgespeichert wurde. Weil nach einem Jahr muss man sagen, er hat sich nicht wohlgefühlt, soll Heimweh gehabt haben. Seine Frau soll sich vor allem auch nicht wohlgefühlt haben in Madrid.
So gutes
warum
Wetter
auch immer, wenn man das ist. Keine Ahnung.
Ich will meine Mushy Peas.
Where are the beans?
Heimweh. Ich will Baked Beans und Mushy Peas.
Heimweh ist etwas, das muss man fühlen, glaube ich, um es erfahren zu können oder um es verstehen zu können.
Ja.
Ich kann es in dem Fall nicht unbedingt, aber er ist halt nach einem Jahr dann wieder zurück nach England geflüchtet.
Genau, ich finde nicht, dass man sagen kann, das war ein sportliches Flop, aber das war es ja dezidiert nicht. Das war ja echt ein vernünftiges Output. Und er wollte ja am liebsten zu Liverpool zurück. Die waren aber nur bereit, das zu zahlen, was sie auch für ihn bekommen hatten. Mhm. Newcastle hat signifikant mehr geboten und Real hat gesagt, okay, wir sind eigentlich ganz happy auch mit dir, du kannst auch hier bleiben.
Ja.
Oder halt Liverpool matcht das, was Newcastle für dich bietet. Das ist nicht passiert. Und dann war ja wieder seine Logik, was du eben schon meintest, so, ich gehe von Jahr zu Real und dann vielleicht zu Liverpool zurück, war da der Gedanke, okay, dann mache ich das mit Newcastle, lass mir in meinen Vertrag eine Klausel einarbeiten, dass ich dann günstig zu Liverpool gehen kann und gehe dahin zurück. Also auch da war schon wieder dieses Hintertürchen mental in seinem Kopf eingebaut, eigentlich zu Liverpool zurückzuwollen.
Es war mehr oder weniger, wenige Monate nachdem er Liverpool verlassen hatte, war eigentlich das Ziel wieder klar. Er geht dann zu Newcastle, man muss dazu eben sagen, Owen Benitez, sein Berater, die hatten alles ausgehandelt für eine Rückkehr zum LFC. Für ihn, er sagt, er war mal dann mit Real Madrid im Trainingslager und rechnete einfach jeden Tag damit, dass jetzt der Anruf kommt, wo es heißt, alles klar, komm rüber, du bist wieder Liverpool-Spieler. Und eines Tages kommt Florentino in sein Hotelzimmer und sagt, ja, Newcastle hat viel mehr geboten, entweder die matchen das oder Und er entscheidet sich dann eben dazu, zu Newcastle zu gehen. Auch eine Entscheidung oder die erste Entscheidung, na, die zweite wahrscheinlich nach dem Realtransfer, die seinen Legendenstatus bei Liverpool, denn wir reden hier von einem Spieler, der, was hatte er, ich glaube 300 Pflichtspiele für Liverpool oder sowas, die sie zum zweiten Mal richtig, ja, untermauert.
Das ist untermauert, schon, also alleine schon, also über 200, 216 in der Premier League hat er für Liverpool gemacht. Also
knapp 300 für Liverpool insgesamt. Also das ist das, was ich eingangs meinte mit, ja, ich weiß nicht, ich habe nicht ganz so viel Mitleid mit ihm, weil er natürlich auch Teil dieser Entscheidung ist. Die Entscheidung, da ins absolute Stürmer-Haifischbecken Real Madrid zu tauchen, dann zu Newcastle zu gehen, eine Mannschaft, mit der er dann sogar quasi absteigt, eine nicht sportlich nicht so gute Mannschaft, das sind einfach so Sachen, wo ich sage, ja, das sind falsche Karriereschritte.
Ja, aber ich finde, für einen Spieler, der von Kindesbeinen an daran geglaubt hat, der Beste zu sein, ist es in meinen Augen total auf Linie mit seinem Charakter zu sagen.
Der erste Schritt.
Zu Real Madrid, genau.
Ja, genau.
Das will ich machen, weil ich will das sehen, ob ich da mithalten kann mit den besten Spielern der Welt mutmaßlich. Das finde ich sehr nachvollziehbar. Danach gebe ich dir recht, hat er einfach ein paar unglückliche, ein paar dumme Entscheidungen getroffen. Und man sagen muss, also natürlich auch bedingt dadurch, also er hat ja nicht entschieden, dass Liverpool nicht das Match, was Newcastle bereit war für ihn zu zahlen. Ne?
Das stimmt, das aber er hätte ja auch einfach bei dem größten Club der Welt bleiben können, anstatt zu Newcastle zu gehen. Und
gucken, ob nicht ein Jahr später die Tür aufgeht.
Die einfach, also die waren in den 90ern, eine sehr, sehr starke Mannschaft, aber da bin ich der Meinung, ohne es jetzt nochmal gecheckt zu haben, da ja schon nicht mehr.
Die waren zum Zeitpunkt seines Wechsels nach 3 Spieltagen oder sowas Tabellenletzter. Ja, also haben einen sehr schlechten Saisonstart gehabt.
Die sind noch Siebter
zum
oder so
Zeitpunkt,
geworden,
wo er dorthin kam, genau, 7. Platz am Ende in der Premier League. Und wir haben ja eben gesprochen über diese 8 Jahre am Stück, in denen er zweistellig getroffen hat. Das 8. Jahr war quasi vorbei, als er 25 war. Heißt.
Das ist wirklich.
Und danach kommt halt nochmal eine 11-Tore-Saison von Newcastle.
Und 8 Jahre oder sowas nochmal. Er spielt ja bis 33 oder
genau,
was?
Genau, kommen noch einige Jahre, aber halt, das ist so krass. Es ist wie so, nach dem Real Madrid-Wechsel ist es einfach wie so ein Abriss. Und was danach halt folgt, ist ja, das würde ja auch, glaube ich, selber genauso sehen, einfach nur noch ein Schatten von dem Spieler, der er war.
Er geht dann nach einigen Jahren, 2008, 2009, steigt Newcastle ab und er geht, nachdem es wenig Interesse an ihm gibt, zu Manchester United. dem größten Rivalen von seinem LFC. Und das ist natürlich nicht nur für viele LFC-Fans überraschend. Und wir haben den Podcast mit ihm alle gehört, wo er darüber redet. So richtig stringent wird seine Begründung dafür nicht. Da wird nicht so richtig ein Schuh draus. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hat er natürlich schon mehrfach wieder in Anfield gespielt und gemerkt, diese Liebe, die mir einst entgegenschlug hier, die gibt es nicht mehr. Darüber reden wir gleich nochmal, denn ich finde, er hat da einige, so ein, zwei Aussagen, die mir wirklich ins Herz stechen, muss ich wirklich sagen, getätigt. Aber er geht dann zu Manchester und so ein ganz, ganz bisschen, sage ich, da war so ein bisschen Rache mit drin. Er wollte, in dem Augenblick wollte er es ihm ein bisschen unter die Nase reiben.
Also ich glaube, der Real Madrid-Wechsel war damit auch motiviert begründet, dass er so das Gefühl hatte, nicht so wertgeschätzt zu werden, wie er es eigentlich gern gehabt hätte und vielleicht auch so ein bisschen so eigene erste Risse so im eigenen Selbstverständnis, eigener Wahrnehmung. Und dann hat Real Madrid das massiv aufpoliert. Und wenn du der Spieler bist, der er war, und dann hast du ein paar Jahre Dümpelei bei Newcastle und dann plötzlich kommt der zum damaligen Zeitpunkt noch größte englische Verein, zu dem Zeitpunkt Manchester United,
mit
und
Sir
will
Alex
dich haben, mit Sir Alex, dann glaube ich, macht das auch was mit dir, gibt dir das auch was auf einer Ego-Ebene. Und ich finde mir auch, dass es sehr passend ist, dass United sich um ihn beworben hat, weil was ja Sir Alex Fergusons größte Qualität war, einfach brutale Gewinnertruppen zu schmieden. Und dass er auch dieses Mindset vielleicht in Owen erkannt hat. Und es war ja nicht mehr viel bei United, aber er hat ja trotzdem einen geilen Moment,
ja,
was ja auch darauf einzahlt, dass er einfach jemand für die großen Augenblicke war, dass er 2009-10 im Manchester Derby gegen Manchester City den Siegtreffer zum 4:3 gemacht hat.
Mit auslaufender Uhr quasi.
Mit auslaufender Uhr, genau, ganz hinten raus, ganz spät nochmal. Also auch da noch seinen kleinen, großen Moment gehabt sogar.
Aber trotzdem, das, es ist halt, also was erwartest du? Also ich finde nicht, dass du dich jetzt nach deiner Karriere hinsetzen kannst, Mitleid erwarten kannst, ah, die bei Liverpool, die mögen mich nicht mehr. Ich müsste doch eigentlich eine Liverpool-Legende sein.
Ja.
Wenn du zum größten Rivalen gehst, das ist halt so, ja.
Ich glaube, der von Niklas jetzt hier schon gut beschriebene Mindset schlägt daran negativ aus. Weil er eben, glaube ich, tatsächlich nicht in der Lage war zu erkennen, dass das auch negative Aspekte mit sich zieht, sondern für ihn war das nur so, ich mache das in meiner festen Überzeugung.
Ey.
Und mein ganzes Leben bis Verletzung XY war seine feste Überzeugung und sein Bauchgefühl ja richtig. Er hatte ja mit seinen Instinkten immer Erfolg.
Weißt du, was das perfekte Beispiel dafür ist? Dieses Video mit dem 13-jährigen Torhüter.
Ja.
Das ist eine Sache, die werde ich nie vergessen, wo er, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war, aber
es war tatsächlich ein Werbedreh.
Stimmt, Werbedreh, ja.
Und er war wohl dazu angehalten, auch zu jubeln und
das sagt nur
zu freuen. Sagt er selber.
Ey, das ist so ein Hans-Martin-Moment.
Well done, he's 13.
Da spielt er gegen den, oder da soll er gegen einen 13-jährigen,
dann, ne? Well done, he's 13.
Ja. 13-jähriger Torhüter und er zirkelt ihm da die Bälle perfekt. Gut, der Torhüter, also hätte vielleicht noch ein, zwei haben können, keine Ahnung, kann ich nicht so einschätzen, wie gut man mit 13, ja eben, ist ein Kind und er dreht sich um nach einem Tor. Ja, come on, Hans-Martin, es ist halt wirklich so.
Hans-Martin. Er sagt unter anderem, game, set and match over.
Ja! Das ist weg gegen den Kind, ist das Alter. Wack, Alter. Du bist Weltklasse-Fußballer und du triffst gegen den Kind. Hilf
dreht sich um und zeigt so mit dem Daumen auf seinen Namen hinten auf dem Rücken. Das ist überragend.
Das ist wirklich crazy. Aber das zeigt ja auch dieses leicht naive, leicht, ja, natürlich schieße ich jetzt hier Tore. Ich bin Michael Owen.
Bevor wir jetzt gleich ins Eingemachte kommen, will ich noch kurz jetzt einmal darüber reden, wie er heute auf seine Karriere schaut. Denn Michael Owen sagt, wenn er ins Anfield, er geht nicht gerne ins Anfield, denn 60.000 Leute haben die Möglichkeit, mir das Herz zu brechen. Jeder einzelne von denen kann ihm wehtun. Und warum das Ganze? Denn er sieht sich als Liverpool-Fan, er sieht sich auch als Liverpool-Legende, aber Liverpool-Fans gestehen ihm nicht mal zu, dass er Fan dieses Vereins ist. Sie sagen, das stimmt nicht, du bist kein LFC-Fan, sonst hättest du den Verein so nicht behandelt. Und ich verstehe, dass ihm das sehr, sehr wehtut. Und er sagt unter anderem auch in dem Gespräch mit Jamie Carragher, ich sehe heute ehemalige Spieler, die für Liverpool arbeiten, die, wenn sie ins Stadion einlaufen, Applaus bekommen. Und ich habe in einer Woche mehr für diesen Verein getan als diese Spieler. Der Mann ist verbittert.
Bezüglich darauf.
Ja. Bezüglich darauf. Er hat darauf auch, er hat eine gesunde Distanz. Aber dieses Thema Liverpool wird niemals nicht mit Bitterkeit einhergehen bei ihm.
Ich kann es ehrlich gesagt auch ein bisschen verstehen. Weil es gibt so ein paar Vereine auf der Welt, die haben so ein bisschen dieses nehmen sich für besondere als sie sind Syndrom.
Ja.
Und da gehört Liverpool in meinen Augen zumindest dazu.
Okay, aber es gibt auch wenige Rivalitäten, die so gelebt werden wie diese. Ich glaube, es wäre nicht mehr so schlimm gewesen, wenn er zu Everton gegangen wäre. Wobei, doch, die hassen sich auch. Aber, weißt du, du hast
doch, also, ich glaube, du hast recht. Das ist ja so ein bisschen die ähnliche Dynamik. Du würdest ja auch erwarten, dass zum Beispiel Milan und Inter krasser ist als Inter-Juve.
Ja.
Das Ganze ist es auch nicht. Ich glaube, auch Inter-Fans verzeihen dir eher, dass du für Milan spielst, als dass du für Juve spielst.
Aber das du hast so viel Auswahl. Also, gut, er hatte zu dem Zeitpunkt, wo er zu United gegangen ist, nicht wahnsinnig viel Auswahl. Das stimmt schon. Ey, aber geh zu irgendeinem anderen Club, wenn die Liebe wirklich so groß ist gegenüber Liverpool.
Zumindest kannst du dich nicht beschweren, sage ich. Also ich kann verstehen, dass es dir wehtut. Ich kann verstehen, dass du was anderes erwartest. Aber du kannst dich nicht beschweren.
Er hat zwar die 118 Buden in der Liga geknallt. Der hat hier zum UEFA Cup geschossen. Der hat den Ballon d'Or in diesem Trikot gewonnen. Der hat Pokalfinals entschieden. Ja. Ich finde es persönlich auch ein bisschen undankbar im Umgang mit ihm.
Ja, also, das ist okay.
Ich finde auch, dass vor allem jetzt Jahrzehnte später muss man mal drüber weg sein. Also da bin ich ja 100% bei dir. Da, irgendwann ist auch mal gut. Da muss man vielleicht, er spielt nicht mehr für United. Das war ein Stint. Da hat er jetzt auch nicht wahnsinnig viel Impact gehabt. Beruhigt euch alle mal. Trotzdem, wenn du den Verein so doll liebst, dann hättest du es vielleicht vorher überlegen sollen.
Die Optionen, als er zu United gegangen waren Everton. Das wäre nicht viel besser gelaufen. Oder Hull. Das wäre die andere Option gewesen. Dann geht zu Hull City, mein Gott. Wirklich, geht zu Hull, Junge. Wetter. Ey. Das sind doch die, die diesen blöden Löwenjubel machen, oder?
Ja, ja.
Wir haben jetzt ein, zwei, wir müssen gleich zum nächsten Part kommen. Aber wir haben ein, zwei Fragen noch nicht geklärt.
Okay.
Die können wir, glaube ich, schnell machen. Mhm. Erster Moment, den ihr mit jedem verbindet.
Argentinien 98, genau das, was Niklas beschrieben hat, aber nicht die Vorlage, sondern dass wir an Ayala vorbeistiefelt und den dann ins lange Eck schießt.
Für mich, dass er getroffen hat bei der WM 2002 gegen Dänemark im Achtelfinale.
Bei mir ist es kein Moment, sondern einfach die Wahrnehmung, die sich auch zu lange gehalten hat für mich als junger Bursche. Michael Owen ist einer der besten Stürmer der Welt, weil er war es, als ich angefangen habe, Fußballmanager zu spielen. Da gab es Ronaldo, da gab es den etwas älteren Alan Shearer und da gab es Michael Owen. Das waren so die Top-Stürmer. Und dieses Verständnis hat sich sehr lange gehalten, was aber auch daran lag, dass er nochmal in einem EM- oder WM-Quali-Spiel gegen England 3 Buden gemacht hat. Und das ist natürlich das, was du dann
gegen
in
Deutschland, ja.
Gegen Deutschland und das, was
gegen
du...
Gegen Oliver Kahn damals.
Genau, ja, was du halt genau besonders wahrnimmst.
Das ist das, wo er nach Jörg Böhme das Trikot gegeben hat und sich wieder zurückgeholt hat. Ja. Scheinbar.
Also es gab ein paar Spiele gegen Deutschland damals. Ein Freundschaftsspiel plus, glaube ich, 2 Quali-Spiele.
Aber er hat nicht jedes Mal nur einen Hattrick gemacht.
Ein Hattrick.
Ja, und nachdem war die Trikot
gemacht. Aber das war wirklich, das hat mich so geprägt.
Apropos Trikot. In welchem Trikot seht ihr ihn?
Das wäre meine zweite Frage gewesen. Für mich ist es ein England-Trikot. Und ich glaube, das müsste 2002 gewesen sein mit diesem roten Streifen.
Ja, wahrscheinlich, ich glaube auch. Aber ich kann nicht sagen, dass es für mich so eingebranntes Bild ist. Also ich kann nicht sagen, es ist nur das.
Nee.
Nicht im Vereinstrikot.
Also ich glaube, die richtige Antwort wäre wahrscheinlich ein Vereinstrikot und dann sogar Liverpool. Aber bedingt durch halt, dass man sowas meistens nur im Kontext großer Turniere mitbekommen hat, ist es für mich auch ganz klar England. Wie gesagt, das war so halt die Mannschaft, die damals im Achtelfinale 2002 Dänemark rausgeworfen hat, die haben sich in der Gruppe durchgesetzt mit Uruguay, Senegal und dem Weltmeister Frankreich. Und ich war guter Dinge. Und dann gab es ein
Auftaktspiel war legendär. Wie hieß er? Papa Diop, 1-0 für Senegal gegen Frankreich.
Und dann gab es halt eine 3-0-Rutsche von den Engländern im Achtelfinale. Ja. Und Michael Owen war einer der Torschützen. Aber jetzt, dass es so mega prägnant eingebrannt gewesen wäre, ist auch nicht. Das stimmt, ja.
Eine noch. Okay. Andere Rolle heute?
Ja.
Welche?
Das, was er, glaube ich, auch selber über sich gesagt hat. Eher so vom Flügel. So ein Mo Salah-Style-Flügelspieler, der sehr zentral immer wieder auftaucht. Auf der anderen Seite dann natürlich, weil sein starker Fuß war nun mal der rechte. Aber einer, der sehr viel im Strafraum unterwegs ist, da seine Antizipation, seine Instinkte ausspielen kann, aber mit seinem Tempo vielleicht noch ein bisschen mehr Raum hat. Früher, du hast es gesagt, es war Kick and Rush. Das war halt sehr, wir hauen den Ball nach vorne und Michael Owen erläuft ihn. Ich glaube, seine Stärke, seine Dynamik, seine Explosivität könnte er mehr auf dem Flügel heutzutage ausspielen.
Das oder halt zweiter Stürmer. Also in so einem, also was er auch phasenweise gespielt hat,
neben 98
gegen Shearer war es zum Beispiel, oder mit Shearer zum Beispiel war es hinten raus. Aber also entweder inverser Flügel oder ich hätte auch gesagt, so Doppelspitze neben einem größeren Zielspieler, sicherlich sehr gutes Match.
Da habe ich nichts mehr beizutragen. Noch eine Frage, ist der unwiederholbar? Weil ich würde sagen, moderne Erben, kannst du auf Kylian Mbappé schauen, wenn du möchtest, auf generell alle Speedster, Stürmer, aber ich sag, eine Sache macht ihn unwiederholbar. Er hat einen Sweet Spot getroffen von einer Athletik, die heute noch Peak wäre auf seiner Seite, aber auch noch den 90er-Jahre-Verteidigern, wo Athletik keine großartige Rolle gespielt hat und es wirklich phasenweise, wenn du dir die Highlights anschaust, einen absurden Unterschied gibt in der Geschwindigkeit zwischen den Verteidigern und ihm.
Also ich finde, dass es immer wieder auch diesen Typ Stürmer gibt, ein kleiner Stürmer mit einem tiefen Körperschwerpunkt, einer hohen Explosivität, einem guten Abschluss, die kommen schon relativ häufig. Ich meine, ist gerade einer, ist jetzt nicht das allerbeste Beispiel aktuell, aber zum Beispiel, bevor Endrick nach Europa gekommen ist, der ist vielleicht im 1 gegen 1 noch ein bisschen besser, technisch vielleicht noch stärker, aber es war auch einer, der unglaublich dynamisch war und einen brutalen Abschluss hatte.
Also ich finde tatsächlich, dass der Name, den du reingeworfen hast, sehr treffend ist als Beispiel, als Parallele, nämlich Kylian Mbappé. Weil, also erstmal, Owen hat trotz seiner geringen Größe, von seinen 40 Toren für England 10 per Kopf gemacht.
Das ist gut.
Also auch ein gutes Timing einfach gehabt, gutes Gefühl bei Kopfbällen. Und Mbappé kam auch auf die Bühne als Teenager, hat sofort ein Riesenturnier gespielt, mit Frankreich halt Weltmeister geworden. Da war er, glaube ich, 19 Jahre alt, Owen war bei seiner ersten WM 18 Jahre alt. Und dieser kometenhafte Aufstieg, diese unfassbare Geschwindigkeit, das würde ich schon sagen, überlappt so. Und ich glaube wirklich, wenn du Prime Michael Owen und Prime Mbappé nebeneinander laufen lässt, glaube ich nicht, dass der eine dem anderen wegläuft.
Ich glaube, Mbappé ist aufgrund der Beinlänge schon nochmal im Vorteil.
Wir wissen es halt nicht, weil es gibt keine zuverlässigen
und
Messungen.
Und generell natürlich, die Athletik ist einfach nochmal.
Also, man kann sagen,
wenn du Morris Green gegen Usain Bolt laufen lässt, gewinnt auch Usain
das
Bolt.
Das Verhältnis von Kylian Mbappé zum Rest der Welt ist dasselbe, was Michael Owen hatte. Schneller.
Die Calcio Berlin Hall of Fame, eine audiovisuelle Ruhmeshalle für Spieler, die Herausragendes geleistet haben. Bronze, Silber, Gold oder Elite? Das ist hier die Frage. Bei Michael Owen ist es eher eine andere. Wie viel Herausragendes braucht es eigentlich, um es überhaupt reinzuschaffen? Wie dürftig darf ein Trophäenschrank bestückt? Wie kurz darf ein Karrierepeak sein? Keine nennenswerten Erfolge in der Champions League oder der Nationalmannschaft. Eine einzige Meisterschaft gegen Ende der Karriere, jahrelange Verletzungssorgen und durchschnittliche Performances. Ist so jemand ein würdiges Mitglied einer Hall of Fame? Ich sage ja. Ja, denn er ist Ballon d'Or-Gewinner und nicht irgendeiner, der zweitjüngste aller Zeiten, der letzte Englische bis heute und das, ohne dass sein Team Meister oder Champions-League-Sieger wurde. Ja, denn er ist doppelter Premier-League-Torschützenkönig als Teenager. Ja, denn Michael Owens Prime war kurz und trotzdem hinterlässt sie einen Fußabdruck, der größer ist als viele andere. Hall of Fame ja, mehr als Bronze nein.
Ja. Also, ich habe natürlich hier das Problem, dass ich ja bei Cannavaro gesagt habe, wer Ballon d'Or im 21. Jahrhundert gewinnt, der soll schon irgendwie bei Gold landen.
Ja, das will ich sehen.
Ja, das war blöd. Da hätte ich mir vorher nochmal die Liste angucken müssen.
Es ist so ein ganz, ganz schwieriger Zwiespalt, in dem wir uns befinden. Weil natürlich ist auch hier der Ballon d'Or ein Make-up irgendwo, aber halt keins, was du unterschätzen kannst. Keins, was du kleinreden kannst, weil... Es ist kein Ballon d'Or, wo man jetzt irgendwie, wie bei Cannavaro zum Beispiel, es war dieses eine Turnier, es war ein bisschen fragwürdig. Er war halt einfach damals wirklich so unglaublich gut, so unstoppable.
Und man muss halt auch aufpassen, dass man ihm sein Talent nicht hinten raus zum Strick dreht. Zu sehr, zumindest. Weil, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast einen Spieler, der einen organischeren Karriereverlauf hat, der vielleicht mit 19, 20 in die erste Mannschaft reinschnuppert, dann mit 21, 22 Stammspieler wird und dann legt er diese 8 Jahre, die Michael Owen hatte, hin vom Alter, was weiß ich, 24 bis 32, ja, inklusive Ballon d'Or, sprechen wir von einem normalen, organischen, perfekten Karriereverlauf mit einem schönen Peak hinten raus und auf jeden Fall jemand, der das würdig wäre. Also ich würde nicht zu sehr am Ende die Tatsache, dass er halt so früh, so abnormal gut war, jetzt gegen ihn verwenden wollen.
Aber eine der Kriterien ist ja, hat er sein Potenzial ausgeschöpft? Und da ist ja die Antwort dann nein. Ist nicht seine Schuld wegen Verletzungen,
ja,
aber nein.
Naja, und vor allem, also Titel sind nicht alles. Für mich ist halt wirklich hier auch in dem Zusammenhang immer wichtig, was für einen Impact hat er auf die Fußballgeschichte. Wie groß ist dieser Fußabdruck, den ich ja auch so formuliert habe. Aber natürlich spielen auch Titel eine Rolle. Also du kannst nicht, wir können hier nicht über die Besten aller Zeiten sprechen. Hier sprechen wir über einen Spieler, der halt wirklich eine Meisterschaft gewonnen hat, wo er nicht viel zu beigetragen hat. Champions League wirklich, er stand einmal im Finale, auch da hat er keine Rolle gespielt bei Manchester United. Vorher überhaupt nicht. Nationalmannschaft, ja, das ist alles, das ist sehr, sehr wenig dann unterm Strich. Natürlich, individuell war er einer der Besten, aber du musst auch irgendwie bei den besten Teams gespielt haben, um weiter oben angreifen zu können.
Also gerade auf Nationalmannschaftsebene hast du es ja nicht selber in der Hand, für wen du da spielst und mit wem. Also, und ich finde, auch da muss ich sagen, also wenn das ein Spieler ist, der in großen Spielen untertaucht, Riesenchancen vergibt oder einfach vielleicht unsichtbar ist, fair enough, aber er hat so oft in so vielen Gelegenheiten seinen Teil eigentlich geleistet und es ist ja ein Mannschaftssport, du bist ja davon abhängig, dass du im Team Erfolg hast und deswegen, also es gibt wirklich wenig, dass ich aktiv so richtig gut gegen ihn verwenden kann, weil auch das nicht ausgeschöpfte Potenzial, das du auch schon angerissen, ist ja ein Produkt der Verletzungen, die ja auch so ein bisschen einfach Pech waren.
Ja, ja, also wahrscheinlich. Aber wenn wir bei anderen Spielern darüber reden, dass sie Verletzungen wegen Lebenswandel, wie Owen war auch zum Beispiel gerade früh in seiner Karriere gerne in Kneipen unterwegs, wer weiß es denn? Also man kann das hier, um des Teufels Rechtsanwalt einmal zu spielen, kann man da mit Sicherheit auch sagen, vielleicht professioneller Leben, was auch immer, und dann kannst du das Potenzial mehr ausschöpfen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass er einfach mit dieser Athletik, dass er war seiner Zeit da voraus und da gab es noch keine Behandlungsmethoden dafür, wenn da mal was kaputt geht.
Ja, oder er wurde vielleicht auch ein bisschen verheizt im Jugendalter, ne?
Ja.
Unglaublich viel gespielt, sagt er auch selber, sehr früh gegen Ältere gespielt, was natürlich auch dann sehr, sehr fordernd ist für den Körper. Ja, und dann halt medizinisch einfach für den Körper noch nicht die Zeit gewesen.
Einer der spannendsten Aspekte ist die Frage, die wir bei Ronaldinho ja mit ja sogar in 40, 50, 60 beantwortet haben, die Frage, wie groß sein Impact in 20 Jahren zum Beispiel ist. Und ich finde, das ist so ein Spieler, der geht irgendwie unter.
Bagel. Der ist komplett vergessen in 20 Jahren. Für eine junge Generation von Fußballfans ist Michael Owen kein Name mehr, über den man redet.
Und das ist ja so krass, weil eigentlich die ersten Jahre, die Art und Weise, gibt ja total viel auch so her für potenziell Kultfigur. Und auch da ist vielleicht das Thema Berater spannend, weil du hast eben gesagt, er war in Kneipen, der ist rumgezogen, der hat gelebt. Aber dieser Berater, den er hatte, hat für seine Spieler, das war seine Spezialität, immer ein öffentliches Image kreiert. Ja. Das von Beckham kennen wir alle ja auch, mhm, als der Popstar des Fußballers, des Fußballs. Und von Michael Owen war es so dieses sehr stille Schwiegermuttersliebling, glatte Image, was aber auch dafür sorgt, dass er eben als Person auch so ein bisschen, also beliebig wirkte oder beliebig wirkt. Mhm. Also, und das, glaube ich, wirkt ihn auch dann im Nachgang so ein bisschen zu Verhängnis, weil es einfach zu wenig Ecken, Kanten sind, an denen du dich so richtig festhalten kannst.
Aber habt ihr, naja gut, nee, ich will noch gar nicht zu viel wissen, aber ich frage mich, ob mein Case gerade in die richtige Richtung ging, dass ich quasi einen Case dafür mache, dass wir ihn mit reinnehmen. Aber das werden wir gleich besprechen. Erstmal die Zahlen. Wir müssen die Zahlen sehen, sonst...
Ich guck da auf unsere Wand und es gibt einen Spieler, der für mich ein Referenzwert ist, an dem ich mich am meisten orientiere. Im Kontext Michael Owen.
Für mich gibt es keinen Referenzwert bis jetzt in unserer Aufnahme für Michael Owen.
Das Ding ist, mir war ganz schnell klar, in welches Tier ich ihn packe. Ich habe keine Ahnung, welche Zahl.
Ja, mir fehlt... Also die zweite Zahl ist das Problem.
Ja, genau. Genau.
Wie viele Spieler wird es geben, die Karrieren haben, in denen weniger zusammenläuft, die in die Hall of Fame reinkommen?
Null?
Das ist also irgendwo tatsächlich. Also ein, zwei vielleicht.
Es ist halt...
Boah, es ist so brutal.
Es ist super brutal, weil wir reden hier immer noch von einem Spieler, der Platz 11 ist in der All-Time Torschützenliste der Premier League. Auch, mit weniger einfach, Spielen als viele der, davor.
Auch die England-Spieler, 89 Spiele, 45 Tore als Dauerverletzter. Es ist Wahnsinn.
Aber war es genug? War es genug?
Ich bin bereit.
Ja. Ich hab... Ja. Also... Ja, ich will ja nichts spoilern, aber ich hab Vermutungen bei euch beiden.
Ich? Ja.
Ja, wer fängt an?
Ja, ich hab jetzt, glaube ich, mehrfach schon angefangen, oder?
Ja, dann fange ich an. 82.
Mhm.
Ich gehe sogar höher.
Also überrascht mich nicht.
Und lasse ihn an Silber kratzen mit einer 84.
Dann entscheide ich dieses Ranking und stimme mit euch beiden nicht überein.
83.
Das ist genau dazwischen. Deswegen bekommt Michael Owen eine 83, wo ich natürlich sehr zufrieden drauf schauen
kann. Also ich habe ihn tatsächlich, also nicht, weil der Spielertyp vergleichbar ist, so in meinem Kopf habe ich gesagt, okay, wir haben eine Bergkamp mit einer 85. Mhm. Und er ist in meinen Augen also nicht so weit davon entfernt einfach, in dem, was er geleistet hat.
Das stimmt.
Es sind halt primär Titel auf Vereinsebene oder und auf Mannschaftsebene.
Impact? Der Impact ist schon deutlich.
Der Impact auf die Fußballwelt finde ich auch nochmal für mich 2 Punkte höher.
Würde ich auch sagen. Aber ich glaube, mit 83 und Bronzetier, glaube ich, können alle leben. Ich glaube, das ist in Ordnung und ich würde auch sagen,
Michael
Owen.
Er wird damit nicht gut leben.
Ja, aber es ist in meinen Augen auch ein Testament für die Qualität von Michael Owen, dass wir in die Vorbereitung gegangen sind, kollektiv mit der Hauptfrage im Kopf, kommt er rein oder nicht? Und dann in der Vorbereitung, in der Nachbetrachtung dieses Spielers, alle ganz klar sagen mussten, ja, führt keinen Weg dran
vorbei. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Habt ihr wirklich darüber nachgedacht, dass er es nicht reinschafft?
Ja,
mein Bauchgefühl war, bevor ich mich richtig reingearbeitet habe, war, dass er es nicht schaffen wird.
Für mich stand das nicht zur Debatte, weil vielleicht ranke ich da den Ballon d'Or zu hoch.
Aber du hast ja recht.
Es gibt keine 50 Ballon d'Or-Gewinner in der Geschichte.
Du hast ja recht.
Und Michael Owen ist einer davon und er ist der zweitjüngste.
Michael Owen, Bronzetier, 83, eure Rating oder euer Rating. Gerne in die Kommentare. Das war's für heute. Macht's gut.